jede Pflanze, die wir draußen sehen, jedes Tier, das wir sehen, wäre ohne diesen Vorgang der Endosymbiose absolut unmöglich gewesen. Das ist dann dieses Grundinteresse, das wir haben, wo kommen wir her? Also es ist nicht unbedingt wichtig, wo gehen wir hin, sondern auch, woraus sind wir entstanden.
Andreas Klingel ist seit 2014 Professor für pflanzliche Entwicklungsbiologie und Experte für Elektronenmikroskopie am Biozentrum der LMU München.
In dieser Arbeitsgruppe, in der wir gearbeitet haben, haben wir mit Mikroorganismen gearbeitet, die sogenannte Extremophile sind. Und das sind Mikroorganismen, die unter lebensfeindlichen Bedingungen leben, also 100 Grad pH2, also kochende Schwefelsäure im Prinzip. Und das sind einfach Organismen, die so auch vermutlich auf der Urerde schon vorgekommen sind, vor 3 Milliarden Jahren. Und die quasi den Ursprung des Lebens dargestellt haben. Und das war quasi mein erster Schritt in die Mikrobiologie. Und von da ab habe ich mich dann immer weiter mit Mikroskopieren und meinem Fachgebiet dann auch spezialisiert und bin dann in Richtung Zellbiologie ein bisschen abgedriftet. Und da arbeite ich eben heute mit Endosymbionten oder mit Untersuchungen an diesen Endosymbionten im weitesten Sinne. Diese extremophilen Organismen spielen bei unserer Forschung momentan immer noch eine relativ große Rolle. Also das ist so, ich würde jetzt sagen, mal so mein eigenes Steckenpferd. Wir untersuchen die Eigenschaften dieser Organismen, wie sie in der Lage sind, bei diesen extremen Bedingungen zu leben. Also dass die Zellen nicht kaputt gehen, wenn sie bei 100 Grad in Säure gekocht werden. Das ist so ein Standbein, das wir untersuchen. Und die andere Geschichte ist eben die Entwicklung der höheren Lebewesen. Also wie ist es zu den Eukaryoten mit ihren Endosymbionten, also mit den Zellorganellen gekommen? Also an welchem Punkt war die Aufnahme von Bakterien in die Zelle, die sich dann zu Mitochondrien entwickelt haben, oder eben von Cyanobakterien zum Beispiel, die sich dann zu Chloroplasten entwickelt haben? Also wann ist das passiert, wie ist das passiert und wie kam es zu dieser Reduktion von dem ursprünglichen Bakterium zu dem Organell? Also unter Symbiose im Allgemeinen versteht man das Zusammenleben von zwei Organismen oder zwei lebenden Strukturen mit beiderseitigem Vorteil. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit der Symbiose wären Flechten, die wir draußen haben. Das ist eine Symbiose zwischen einem Pilz und einer Alge. Der Pilz versorgt die Alge mit Phosphat. Als ein Beispiel, umgekehrt wird der Pilz durch die Alge mit Zuckern versorgt, die die Alge bei der Photosynthese herstellt. Also das ist eine Möglichkeit der Symbiose. Und wenn man das dann quasi weiter strickt, dass die eine Zelle in die andere dann aufgenommen wird, also dass die nicht nur nebeneinander leben, sondern das eine in dem anderen, das ist eben dann der spezielle Fall bei der Endosymbiose, wo wir eben dann einen Chloroplasten als photosynthetisches Organell in einer Zelle haben. Unsere aktuelle Forschung dreht sich unter anderem darum, wie die Interaktion zwischen den einzelnen Organellen hier vonstatten geht und wie die einzelnen Organelle sich gegenseitig beeinflussen können. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, an diesem Punkt, dass wir gucken, der Chloroplast führt die Photosynthese aus und fixiert quasi CO2 zu Zuckern. Und dieser Prozess kann unter anderem unter gewissen Aspekten beschleunigt oder verbessert werden. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, ist eine Assoziation, eine nahe Assoziation mit dem Mitochondrium, weil dieses dann Zusatzstoffe zur Verfügung stellen kann, damit dieser Photosynthesevorgang, also dieser Fixierungsvorgang, effektiver ablaufen kann. Und was wir da momentan am Elektronenmikroskop untersuchen, ist, wo und wie genau findet diese Interaktion zwischen dem einen Organell Chloroplast und dem anderen Organell Mitochondrium statt? Ich möchte da ein bisschen Bezug auf das nehmen, auf die wissenschaftlichen Errungenschaften, die unter anderem von Lynn Margulis vorangebracht wurden. Die Theorie, dass eben Zellorganelle durch Endosymbiose entstanden sein könnten, die gab es schon vor mehr als 100 Jahren. Die Theorie wurde dann mehr oder weniger verworfen wieder, also wurde als falsch abgetan. Und dann in den 1960ern in etwa wurde das wieder aufgegriffen, unter anderem durch Margulis. Und es hat sich eben dann gezeigt, dass die Zellorganellen tatsächlich durch Bakterien entstanden sind, wo auch immer die jetzt hingehören, in welche Gruppe, will ich da gar nicht darauf eingehen, aber aus Bakterien entstanden sind, die aufgenommen wurden. Und im Endeffekt ist die Endosymbiose der Schlüssel gewesen zu dem höheren Leben, wie wir sie heute kennen. Also jede Pflanze, die wir draußen sehen, jedes Tier, das wir sehen, wäre ohne diesen Vorgang der Endosymbiose, absolut unmöglich gewesen. Ein Hauptaspekt unserer Forschung richtet sich eben darauf, zu untersuchen, wie sind wir diesen Schritt gegangen, also wie ist der Zellkern entstanden, wie sind die ersten Zellorganellen letztendlich entstanden, also wie ist es von dem Grundleben, wie es das auf der Urerde gab, wie ist der Schritt zu den höheren Lebewesen gegangen worden, welche Organismen waren daran beteiligt. Da kann man nur Vermutungen anstellen, aber wie sind die wahrscheinlich gewesen? Wie sahen die höchstwahrscheinlich aus? Also das ist ein zentraler Aspekt unserer Forschung und das ist dann dieses Grundinteresse, das wir haben, wo kommen wir her? Also es ist nicht unbedingt wichtig, wo gehen wir hin, sondern auch, woraus sind wir entstanden? Und da kann man jetzt die Geschichte dann ganz dramatisch weiterspinnen. Wenn man weiß, wo kommen wir her, also wie ist das Leben bei uns entstanden, kann man natürlich nach ähnlichen Gegebenheiten auch woanders suchen. Also wenn man jetzt das Ganze eben ein ganzes Stück weiterspinnt, Exoplaneten, welche Grundvoraussetzungen müssen dort gegeben sein, um eben Leben zu ermöglichen? Also das sind ganz, ganz interessante Aspekte, die da zu tragen kommen. Für mich persönlich als Wissenschaftler wäre eine gewisse Grundsicherheit für die Forscher ein sehr kritischer und sehr wichtiger Punkt. Also, dass wir eben wirklich sagen können, wir haben ausreichend Personal, also ausreichend Kollegen zur Verfügung, die auch dauerhaft Stellen haben. Es ist eben eher unüblich, dass wissenschaftliche Assistenten Dauerstellen haben hier im Haus. Oder allgemein an Universitäten, also das ist jetzt kein spezifisches Problem, das wir hier haben, sondern das ist eben allgemein so. Und ich glaube, für diese Wissenschaftler und auch für uns wäre es eben sinnvoll, wenn die Dauerstellen hätten. Das würde das Arbeiten wesentlich erleichtern und dass man sagen kann, wir müssen nicht zwangsläufig exzellente Ergebnisse immer liefern, um neue Forschungsgelder zu bekommen, um wieder exzellente Forschung machen zu können, sondern was ich mir persönlich wünschen würde, dass man einfach mal Risikobereitschaft zeigen kann, dass man quasi einen gewissen Grundstock an Mitteln zur Verfügung bekommt, so wie es vielleicht um 1900 rum war, wo ein Wissenschaftler an den zuständigen Finanzminister geschrieben hat, ich brauche so und so viel Geld, 10.000 Gulden oder was auch immer. Und mit dem konnten die dann unabhängig vom Thema arbeiten. Und das wäre quasi diese Schritte, die Lynn Margulis gemacht hat, dass sie gesagt hat, ich habe jetzt eine kuriose Idee, ich möchte daran forschen, ich weiß nicht, ob das so ist oder ob das so klappt. Und diese Risikobereitschaft in der Forschung, das kann man sich eben fast nicht leisten, weil man eben immer diesen Zwang hat, Ergebnisse zu liefern, um wieder Finanzmittel zur Verfügung gestellt zu bekommen.